soll meine Freude sein. Und da fielen mir die nächsten Worte auf. Mein Leben soll beweisen, ich folge ihm allein. Das sind starke Worte. Unsere Welt ist kein Freund von Gott. Das liegt im Wesen des Menschen. Das Menschenherzen ist diametral gegen Gott eingestellt. Und wenn Gott es nicht verändert, dann wird ein Krieg geführt mit Gott. Die Kultur eines Landes wird geprägt von der Einstellung für oder gegen den Schöpfer. Wenn eine Kultur geprägt ist vom Wort Gottes, vom Evangelium und es reichlich verkündet worden ist, dann prägt sich das, dann schlägt sich das nieder in den Familien, in den Erziehungseinrichtungen, im Leben überhaupt. Es wächst Vertrauen zueinander, es wächst eine Gottesfurcht. Und dann braucht es nicht allzu viele Gesetze, denn man vertraut einander, die Liebe waltet in etwa, sodass man Respekt hat voreinander. Wenn aber das Evangelium schwindet, wie das in unserer Zeit geschieht, dann macht sich nicht nur die Dunkelheit im Herzen bereit, sondern, wie Paulus es uns klar macht, dann breitet sich der Feind auf diesem Boden aus. Mir ist aufgefallen in den vergangenen Tagen, ich hatte in Hamm in Westfalen zu sprechen über die letzten Verse in Jakobus Kapitel 3. Und da wagt Jakobus einen sonderbaren Ausdruck. Er spricht von der verkehrten Weisheit. Im Alten Testament ist sehr viel von der Gottesweisheit die Rede. Übrigens eine Frage zwischendurch. Wird übersetzt? Muss ich etwas langsamer reden? Danke. Im Alten Testament ist die Rede von der Weisheit Gottes. Von Anfang an praktisch. Und dort erfahren wir, was rechte Weisheit ist. Da braucht man nicht viel über andere Weisheit zu sprechen. Wir merken im Hiob-Buch, dass seine Kollegen nicht gerade die Wege Gottes so gut kannten, aber eigentlich hat Hiob genauso gedacht wie sie, nur dass er auf der Kehrseite der Münze war. Sie glaubten oder sie wussten, Hiob hat zu leiden. Leiden sind die Strafe für Böses. Also muss Hiob Böses getan haben. Hiob denkt genau so. Nur, er weiß, er hat nichts Böses gemacht. Er hat seinem Gott in Treue gedient. Aber er leidet. Warum? Das ist sein Problem. Wir gehen dann weiter in die poetischen Bücher hinein, die Psalmen, die Sprüche, den Prediger und seine Weisheit und dann in die Propheten und es geht immer noch über die richtige Weisheit. Wir kommen zum Neuen Testament. Jesus verkündet Weisheit, spricht oft von Klugheit in der deutschen Übersetzung. In der englischen trifft uns dort das Wort Weisheit, zum Beispiel am Ende von Kapitel 7 des Matthäus. Der Weise baut sein Haus und so weiter. Es geht um die echte Weisheit. Und die wird uns reichlich vorgeführt. Es wird uns auch gezeigt, was Torheit ist. Der Kornbauer, der einfach ans Diesseitige denkt, ist töricht. Und das schildert der Herr Jesus. Kommen wir aber zu den Briefen, dann begegnet uns eine Weisheit, die anderer Art ist. Und dort sehen wir, dass ein Kampf entstanden ist zwischen zwei Auffassungen von Weisheit. sodass Paulus dasselbe Wort gebrauchen kann in zwei verschiedenen Sinnen. Und wenn man das nicht beachtet, dann meint man, man hätte einen Widerspruch vor sich. In der Tat ist es auch ein Widerspruch. Denn die eine Weisheit widerspricht der anderen Weisheit. Aber sie heißen beide so. Das muss er ganz besonders im Korintherbrief klar machen, hat er aber auch schon im Römerbrief gezeigt. Man wollte weise sein und wurde töricht, Kapitel 1 bereits. Und dann später muss er es bei den Kolossern noch einmal ganz deutlich herausstellen. Die Weisheit Gottes ist eine ganz andere Art als die Weisheit von Menschen. Der Mensch steht auf Kriegsfuß mit Gott. Er hat seine Auffassungen von Kind auf und Gott hat seine Auffassungen. Und jetzt hängt es davon ab, auf wen man hört. Die ganze westliche Welt hat sich heute von Gott abgewandt. Wo immer eine Kultur heranwächst im Zeichen des Pluralismus, das heißt, dass es zwei verschiedene oder mehrheitliche Wege gibt, die ihre Rechten hätten. Wenn es verschiedene Wege gibt, die alle respektiert werden sollen, gleichzeitig toleriert werden sollen, vielleicht auch sogar gleichzeitig gelten sollen, dann bekommen wir ungeheure Probleme. Das geschieht bereits im Zeichen des Gottverlassens. Wer Gott nicht verlässt und zu ihm hält, der ist in der Tat intolerant. Nicht im aggressiven Sinne oder im tätlichen Sinne, das überlässt er Gott. Das kann die Welt aber nicht verstehen. Sie kennt nicht Toleranz, sie gebraucht unsere Worte, aber sie versteht oder hat etwas ganz anderes in dieses Wort hineingelegt. Das geht schrittweise. Zuerst soll man dulden, was die Welt denkt, und dann soll man annehmen, was die Welt denkt. Und deshalb der Krieg im Erziehungswesen zurzeit. Die Christen sollen absolut mitmachen. Es wird von uns verlangt, dass wir antigöttlich denken. Und da gilt es, seinen Mann zu stehen wie David und Daniel. Sie setzten sich deutlich ab von der Welt und dachten anders. Sie mussten dafür leiden, das stimmt. Deshalb die Psalmen, die von diesem Leiden sprechen. David wird verfolgt von rechts und links, im eigenen Land und im Ausland. Die Psalmen sind ein Ruf zu Gott hin. Er möge ihn doch nicht verlassen, in seinem Bemühen, für ihn dazustehen. Was wir in diesen Abenden uns sagen wollen, soll auf dem Hintergrund dieses Kampfes gesagt werden. Wir müssen wissen, dass wir hier wohl in Ruhe sitzen, aber in den Herzen von Menschen wühlt ein Kampf gegen Gott. Und wir können nicht ruhen, es ist uns nicht vergönnt. Das ist kein Privileg. Jeden Moment werden wir herausgefordert. Und es gilt, wachsam zu sein. Die Güte Gottes zu preisen, soll meine Freude sein. Das soll unser Entschluss sein, von ganzem Herzen. Jung oder alt, in Usbekistan leiden heute kleine Kinder, weil sie ihr Herz Gott gegeben haben und sie bleiben ihm treu, unter Folter. Das ist doch hier möglich. Wir brauchen nicht mit der Welt mitzulaufen. Wir haben viel mehr Freude an unserem Gott als jede Freude, die die Welt uns bieten will. Das sieht nicht immer so aus, aber wer Gott kennenlernt, der erlebt das. Ich habe gebetet um meine Liebe zu Gott und er hat sie mir gegeben. Und ich freue mich darüber. Und es ist immer wieder mein Gebet, dass ich echte Freude habe an meinem Gott. So wie es in dem Psalmen steht. Das schenke uns der Herr, wenn wir über Gott nachdenken. In diesen Tagen wollen wir also unseren Gott besser kennenlernen. Danke. Das ist zwar nicht ein übliches Thema. Wir haben oft mehr erbauliche Themen, ich hoffe auch Lehrthemen, aber das Thema Gott selbst wird vielleicht nicht so oft besprochen und doch steht es im Zentrum in der Heiligen Schrift. Es gibt sehr viele Texte, die man entlang lesen kann und einfach verschiedene Aussagen über Gott machen. Es gibt andere Themen, da muss man lange suchen, bis man sich ein Bild machen kann. Zum Beispiel das Thema Heiliger Geist. Es gehört zu den schwierigsten Themen, deshalb auch so viele verschiedene Meinungen. Aber das Thema Gott kann sehr schnell erfasst werden aus der Heiligen Schrift, weil es so viele Texte gibt, die uns klar, deutlich sagen, wer Gott ist, wie er ist, was er macht. Es ist nicht kein übliches Thema, aber es ist ein sehr wichtiges, wie gesagt. Das Thema ist lebenswichtig. In Psalm 91 lesen wir in Vers 14, weil er an mir hängt, rette ich ihn, Gott spricht hier, rücke ich ihn empor, er hebt ihn empor aus seiner Not, aus seiner Lage. Denn er kennt meinen Namen. Das heißt, Menschen, die den Namen Gottes kennen, die rettet er. Gott erklärt hier selber, dass er jemanden rettet, weil er seinen Namen kennt. Über den Namen Gottes, er hat ja viele, lernt man sein Wesen kennen. Kennt man seinen Namen, dann kennt man Gott. Menschen, die Gott in seinen Namen kennengelernt haben, erfahren seine liebende Rettung und seine Bewahrung. Das Wort retten in der Bibel bedeutet auch bewahren. Jesus erklärte in Johannes 17, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahrhaftigen Gott, kennen. Warum ist es Leben, Gott zu kennen? Das ist eine Ausdrucksweise, die wir nicht üben. Weil Gott der Retter ist und ihn zu kennen ist Rettung, ist Leben. Auch den, den du sandest, Jesus Christus. Gottes Erkenntnis ist also wichtig für die Bewahrung und Förderung auch unseres geistlichen Lebens, nicht nur des körperlichen. In der Beziehung des Menschen zu Gott geht es also um das Wichtigste im Leben. Römer 8, 28 und 29 lesen wir, wir wissen aber, den Gottliebenden wirkt alles zusammen zum Guten, denen, die nach einem Vorsatz Gerufene sind, weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbilde, dem Sohne, gleichgestaltet zu sein. Das ist Gottes Ziel mit uns. Diesem Ziel dient alles, sodass er Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Um diesem Ziel näher zu kommen, müssen wir also Gott kennen. Denn für das hier erwähnte Lieben, von dem gesprochen wird, das oberste Gebot, ist Kenntnis Gottes Voraussetzung. Die, die Gott lieben, die erleben Gott und werden wie Gott. In Johannes 17, Vers 26 sagt Jesus: Und ich tat ihnen deinen Namen kund, warf Licht auf seinen Vater, auf sein Wesen. Ich tat ihnen deinen Namen kund und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebtest, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist das Ziel der Gotteskenntnis, ihn mehr zu lieben. Damit die Jünger echte Liebe kennen könnten, machte Jesus sie besser mit dem Vater bekannt. Rechte Gotteskenntnis ist auch nötig für das heilige Leben. Es ist wichtig für unser körperliches Überleben, für unser geistliches Leben, für unser heiliges Leben. Paulus schrieb an die Korinther, 1. Korinther 15, erwacht zu rechter Nüchternheit und sündigt nicht, denn etliche sind über Gott in Unkenntnis, deshalb sündigen sie. Kenntnis von Gott oder über Gott bewahrt vor Sünde, bringt uns zu einem heiligeren Leben. Ein schlechtes Gottesbild führt zu einem schlechten Leben. Und Petrus sagt in seinem zweiten Brief, in den ersten Versen, Gnade sei euch zuteil und Friede werde euch vermehrt in Erkenntnis Gottes und in Erkenntnis Jesu, unseres Herrn. Da wächst die Heiligung. Dass auf dem Gotteskenntnis der Segen der Gnade liege, war auch David bereits bewusst gewesen. Im Psalm 36, Vers 11 betete er, lass deine Gnade fortdauern denen, die dich kennen. Dort liegt der Segen der Gnade. Wir wollen also diesem Ziel entgegeneilen, Gott besser kennenzulernen. Im Besonderen soll es in diesen Tagen um die Eigenschaften Gottes gehen und was sie für uns bedeuten, wie sich das in unserem Leben auswirkt. Ein solches Thema sprengt natürlich leicht die kurze Zeit, die uns hier zur Verfügung steht. Wir befassen uns also mit drei seiner Haupteigenschaften. Aber schon diese drei sind so reich in ihrer Zusammensetzung, in ihrem Inhalt, dass sie eine längere Zeit uns beschäftigen könnten. Wir werden also auch da eine Auswahl zu treffen haben. Wir befassen uns also mit drei seiner Haupteigenschaften, nämlich Gott ist groß, Gott ist gut und Gott ist dreifaltig. Diese drei Aussagen enthalten jeweils große Bereiche, aus denen wir nur einiges werden herausgreifen können. Ob wir überhaupt zur dritten Aussage kommen, kann ich nicht im Voraus sagen. Beginnen wir auf jeden Fall mit der ersten: Gott ist groß. In der Zeitschrift Fest und Treu, die dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist, konnte man einmal Folgendes lesen. Jetzt wird's wissenschaftlich. Die Sonne ist ein glühender Gasball von riesigen Ausmaßen. Riesigen ist hier euphemistisch gebraucht. Das werden wir gleich sehen. Ihr Durchmesser, der Durchmesser der Sonne, beträgt 1.392.000 Kilometer. Nur der Durchmesser. Das ist fast das Vierfache der Entfernung von hier bis zum Mond. Würde man 109 Erdkugeln wie auf einer Perlenschnur aufreihen, käme man damit auf gerade diese Strecke. Von einer Seite des Mondes, der Sonne zur anderen. In einem Raum so groß wie die Sonne könnten 1.306.000 Erdkugeln untergebracht werden. Befände sich die Erdkugel in der Mitte der Sonne, wenn es da einen leeren Raum gäbe, dann würde sich der Mond, der die Erde mit einem Abstand von 384.000 Kilometern umkreist, auf seiner Bahn noch weit innerhalb der Sonne befinden. Da sein Abstand von der Erde nur gut die Hälfte des Durchmessers der Sonne, also 350.000 Kilometer, beträgt. Das Gewicht der Sonne ist 333.000 Mal so groß wie die der Erde. Damit bietet sie 99,87%, also winzig weniger als 100% der Masse des gesamten Sonnensystems auf. Alle Planeten mit ihren Monden sowie alle Kometen teilen sich den Rest von 0,13%. So kann man fast sagen, die Sonne ist das Sonnensystem. Aber wir sind nur noch am Anfang. Im gesamten Weltraum ist die Sonne eigentlich ein verhältnismäßig unscheinbarer Himmelskörper. Es gibt bedeutend größere Sterne, wie zum Beispiel Cepheid mit einem 2300-fachen Sonnenradiusdurchmesser, in dem unser gesamtes Sonnensystem bis zur Umlaufbahn des Saturn Platz hätte. Nur der eine Stern. Aber der Doppelstern Alpha Herkules mit seinem Begleiter, der mit seiner Gashülle einen circa 180.000-fachen Sonnendurchmesser aufweist, wir kommen nicht nach, nein, und der Stern Eta Carina zum Beispiel leuchtet 4 Millionen Mal heller als die Sonne. Das kann man sich nicht vorstellen. Zeugt es nicht von einer unbeschreiblichen Bescheidenheit unseres Herrn, wenn er als Schöpfer von mindestens 10 hoch 25 Sternen, das sind eine 10 mit etwa 24 Nullen dahinter, bereit ist, sich mit dieser für ihn winzigen Sonne zu vergleichen. Nur damit wir Menschen etwas von seiner Größe erahnen können. Wenn wir nur den Vergleich mit Eta Carina nehmen, diesem Stern, dann können wir sagen, dass sich der Herr bereits allein mit seinem Sonnenvergleich millionenfach erniedrigt hat. Wie groß ist diese seine Bereitschaft zur Erniedrigung angesichts der Tatsache, dass er ja mit seinem Finger, Psalm 8, Vers 3, beziehungsweise durch das Wort seiner Macht, Psalm 33 oder Johannes 1, insgesamt unzählige Sterne von für uns im wahrsten Sinne des Wortes unermessliche Größe geschaffen hat. Dazu noch die gesamte unsichtbare Welt mit ihren Myriaden von Engeln, Kolosser Kapitel 1. Erahnen wir, wie wenig wir von der wahren Größe unseres Herrn verstehen? Wenn wir dann einfach die drei Wörter sagen, Gott ist groß, wissen wir überhaupt nicht, was wir sagen. Offenbarung 19, Vers 10 heißt es, und ich fiel nieder vor seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sagte zu mir, sieh zu, tu es nicht. Ich bin wie du, ein leibeigener Knecht und wie deine Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Zu dieser Stelle bemerkt Magister Helmut Frey, was dem Apostel Johannes hier bestätigt wird, ist so groß. Das heißt, die Botschaft, die er bekommen hat, ist so groß, dass er beim Vernehmen vor Gottes heiliger Majestät selbst zu stehen meint und vor dem, der ihm die Botschaft bringt, niederfällt, um ihn anzubeten. Der Engel aber macht ihm Gottes Majestät noch größer, indem er die Anbetung brüsk ablehnt und sich mit Johannes und seinen Brüdern, in Anführungsstrichen, den Propheten und Aposteln, das heißt mit sterblichen Menschen, in eine Linie stellt vor Gott. So groß ist Gott und sein Abstand von allem Erschaffenen, dass die unendlichen Abstände zwischen Himmel und Erde, Engeln und Menschen, zu nichts zusammenschmelzen vor seiner Erhabenheit über alles, was ist. Das ernüchtert, nicht wahr? Salomo baut Gott einen herrlichen Tempel, erkennt aber, dass kein Haus ihn fassen kann. Sein Vater sang in seinen Lobliedern: groß ist der Herr und hoch zu loben, und seine Größe ist unerforschlich. Wenn Paulus den Athenern die gute Botschaft bringt in der Apostelgeschichte 17, ist die Größe Gottes sein Thema. Die Größe Gottes ist in jeder Hinsicht eine unendliche, die vom Menschen zwar nicht zu fassen ist, ihn aber in Gott zur Ruhe kommen lässt. Das ist das Wunderbare. Als endlicher Punkt hat der Mensch in Gott einen unendlichen Beziehungspunkt. Gott ist in der Tat groß, doch wohnt er in den Herzen seiner Kinder. Herzen, für die er jedoch viel zu groß ist. Vielleicht ist es deshalb, dass der Apostel in Epheser 3, Vers 19 schrieb: Ihr gefüllt, das ist sein Gebet, dass ihr gefüllt werdet, jetzt wörtlich, in alle Fülle Gottes. Schlechte deutsche Grammatik, ausgezeichnete Theologie. Ein Pastor der evangelischen Kirche, damals gab es noch solche echte Gläubige, sagte im Rundfunk: Das ist wie wenn man eine Tasse in den Ozean werfen würde. Ozean ist in der Tasse, aber nicht der ganze Ozean. Die Tasse ist in den Ozean gefüllt worden. Und so werden wir in Gott hineinversetzt, mit Gott gefüllt, aber in Gott hinein gefüllt. Wenn nun die Schrift von der Größe Gottes spricht, so schließt das natürlich mehr als seine räumliche Größe ein. Wenn wir von Gottes Größe sprechen, dann können wir zunächst einmal von drei Größen sprechen. Gott ist groß an Wissen. Wir sagen, er ist allwissend. Gott ist groß im Raum. Wir sagen, er ist allgegenwärtig. Gott ist groß an Macht, und wir sagen, er ist allmächtig. Die klassische biblische Darstellung dieser drei Eigenschaften Gottes haben wir in Psalm 139. In den Versen 1 bis 6 geht es um die Allwissenheit, in den Versen 7 bis 12 um seine Allgegenwart, in den Versen 13 bis 18 um seine Allmacht, also die Größe Gottes in diesen drei Eigenschaften. Es ist aber noch eine vierte Eigenschaft seiner Größe zu nennen, die sonst wo besprochen wird: Gott ist groß von Dauer. Wir sagen, er ist ewig. Bevor wir weitergehen, Lasst uns Zeit nehmen, Psalm 139 aufzuschlagen und zu lesen. Das dürfen wir tun. Psalm 139. Man stellt fest, wenn man den Psalm vor sich hat, dass er 4 Strophen hat. Schön ist es, wenn das von dem Drucker vor die Augen geführt wurde, im Satz. Die ersten 3 Strophen beschreiben, wie eben gesagt, Eigenschaften der Größe Gottes. Die 4. Strophe zieht Schlussfolgerungen. Das ist genau das, was wir wünschen, nicht wahr? Das ist unser Thema. Lesen wir den Psalm. Herr, hier steht eigentlich im Grundtext, der ewige Ich Bin, Yahweh. Aber im Deutschen mit Herr wiedergegeben. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Du weißt, darum geht es, du weißt um mein Sitzen und mein Aufstehen. Du merkst auf mein Denken, mein Trachten von Ferne. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Und mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Er kennt das alles. Ja, noch ist das Wort nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es völlig. Von hinten und von vorne hast du mich umschlossen und legst deine Hand auf mich. Er kennt den David persönlich. Diese Kenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zu den Himmeln? Du bist dort. Bettete ich mich in den Bereich des Todes? Du bist dort. Nähme ich Flügel der Morgenröte? Und hielt mich auf am äußersten Meer, wir merken, es geht jetzt um die Allgegenwart Gottes, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, ja, Dunkelheit soll mich umfassen und Nacht werde das Licht um mich her. So würde auch Dunkelheit nicht sich verfinstern vor dir, und die Nacht würde hell sein wie der Tag. Die Dunkelheit würde sein wie das Licht. Und jetzt kommt die Allmacht in der 3. Strophe. Denn du hast meine Nieren in deinem Eigentum gebildet, zu deinem Eigentum gebildet. Mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich bekenne dir Lob dafür, dass ich auf eine furchtgebietende Weise ausgezeichnet gemacht wurde. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt es gar wohl. Nicht verborgen war dir mein Gebein, als ich im Verborgenen gemacht wurde. In einem Psalm sagt er, hier unten auf Erden, in dieser niederen auf diesem niederen Planeten, kunstvoll gewirkt in den unteren Orten, ja hier ist es, Entschuldigung, kunstvoll gewirkt in den unteren Orten der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die einst gebildet werden sollten, auch der heutige. Und zwar, als noch keiner von ihnen da war. Wie gewichtig sind mir deine Gedanken, Gott. Das ist ihm wichtig, wie Gott denkt. Wie groß ihre Summen. Wollte ich sie zählen, sie wären mehr als der Sand. Ich erwache und ich bin noch bei dir. Gott hat ihn nicht verworfen. Das ist seine Gnade. Jetzt zieht er Schlüsse. Er ist ja König und deshalb diese Worte. Es geht um die Justiz. Ach, dass du der Ehrfurchterweckende, das ist die Bedeutung dieses Gottesnamens, ich habe es wörtlich wiedergegeben, den Ehrfurchtslosen tötetest. Und ihr Menschen des Blutes, weicht von mir, sie, die mit Arglist von dir reden, die als deine Widersache ihre Hand zur Lüge erheben, sollte ich nicht hassen die, die dich, Herr, hassen? Und sollte ich keine Abscheu empfinden vor denen, die gegen dich aufstehen? Und wir werden aufgerufen zur Toleranz. Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Merken wir? Keinen Unheiligen. Sie sind mir zu Feinden geworden, weil er sich zu Gott hält und man gegen ihn ist. Und jetzt kommt er ran. Als König muss er Recht schaffen im Volk. Aber jetzt kommt er dran. Er flieht nicht. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine unruhigen Gedanken und sieh, ob ein Weg der Schmerzen bei mir ist und leite mich auf ewigem Wege. Ein herrlicher Psalm des Nachdenkens über Gott. Wir wollen diesen drei Eigenschaften oder Elementen der Größe Gottes versuchen nachzudenken. Gott ist groß zuerst in seinem Wissen. Das ist die erste Strophe. Die besingt Paulus, oder Entschuldigung, David, das Wissen, die Allwissenheit Gottes. David bekennt es in seiner ersten Strophe. Noch einmal, Herr, du erforschest mich und kennst mich. Du weißt um mein Sitzen und mein Aufstehen. Du merkst auf mein Denken, meine Trachten von Ferne. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es, und mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ist das Wort nicht auf meiner Zunge, siehe Herr, du weißt es völlig. Wir merken, die Bibel ist nicht rein theoretisch. Wenn sie an Gott denkt, dann wird das persönlich. Von hinten und von vorne hast du mich umschlossen. Und legst deine Hand auf mich. Diese Kenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Man denkt an die Hagar, die erkannt hat, du Gott siehst mich. Einige andere Schriftstellen, die über die Größe Gottes in seinem Wissen besprechen. 1. Samuel 2, Vers 3. Da singt die Hanna oder betet sie. Der Herr ist ein Gott, der weiß. Manchmal war ihr ums Herz, als wüsste er nicht. Und sie hat gerufen und geweint und geklagt. Aber sie hat erlebt, er weiß. Der Herr ist ein Gott, der weiß. Und seine Taten sind gewogen. Wohl dem, der das dazu kommt, das zu sagen. Wir erleben Geschick in unserem Leben, da meinen wir, das ist nicht fair, das ist nicht richtig. Der eine darf das genießen, wie der Asaf es erlebt hat, aber ich muss leiden. Hanna ist dazu gekommen, alles, was Gott macht, ist richtig gewogen. Die Nebenfrau hat viele Kinder, sie keines, aber als sie dann eins bekommt und Gott erlebt, weiß sie, Gott macht keine Fehler. Hiob, Kapitel 34, seine Augen sehen auf eines jeden Weg und alle seine Tritte sieht er. Da ist nicht Finsternis und nicht tiefes Dunkel, dass sich da selbst verbergen können, Übeltäter. Die sind gerne des Nachts unterwegs und wissen nicht, dass diese Nacht heller Tag vor ihrem Gott ist. Sprüche 5, Vers 21. Denn klar vor den Augen des Herrn sind eines Menschen Wege und alle seine Pfade bahnt er. Wohin deine Schritte dich führen, Gott ist da. Sprüche 15, Verse 3 und 11. Alle Orten sind des Herrn Augen und schauen auf Böse und auf Gute. Totenbereich und Abgrund sind vor dem Herrn, um wie viel mehr die Herzen der Menschenkinder. Jesaja 46, Vers 10. Der ich von Anfang an das Ende ankünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Bin ich denn nur Gott in der Nähe, Gott durch Jeremia, und nicht auch Gott in der Ferne? Kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe, sagt der Herr? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, sagt der Herr? Er erfüllt den Himmelsraum, von dem wir am Anfang hörten. Er ist überall dort. Römer 11. O, die Tiefe des Reichtums, der Weisheit und auch der Kenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Urteile und unaufspürbar seine Wege. Diesen Vers wollen wir an diesen Tagen immer wieder hören. Er fasst vieles zusammen. Hebräer 4, Vers 13, eine bekannte Stelle. Und es ist kein Geschöpf unsichtbar vor ihm. Alles ist bloß und aufgedeckt vor die Augen dessen, dem wir Rechenschaft abzulegen haben. Zählen wir einmal einiges auf von dem, was Gott weiß, werden wir etwas spezieller, um diese Wahrheit uns besser zu Gemüte zu führen. Was kennt Gott? Er kennt sich selbst. Letztlich kennt nur er sich selbst. Der Mensch weiß nicht alles, kennt nicht sich selbst völlig, geschweige denn Gott. Matthäus 11, Vers 27 sagt Jesus, niemand kennt den Vater als nur der Sohn. 1. Korinther 2, Vers 11, niemand weiß, was in Gott ist, als der Geist Gottes, Gott selbst. Vater, Sohn und Geist kennen einander vollkommen. Gott kennt sich selbst. Gott kennt sodann alles das, was jetzt da ist oder da gewesen ist. Er kennt die leblose Schöpfung, Psalm 147. Er zählt die Zahl der Sterne. Er nennt alle mit ihren Namen, jeden der Millionen. Er kennt die Kreatur, Matthäus 10. Werden nicht zwei kleine Sperlinge für ein Ass, das war eine Münze von sehr geringem Wert, verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen, ohne euren Vater. Aber bei euch sind sogar die Haare des Hauptes gezählt, alle. Ich danke dem Herrn dafür. Er kennt die Menschen. Er kennt ihre Werke. Psalm 33. Der Herr blickt von den Himmeln herab. Er sieht alle Menschenkinder, jeden einzelnen von uns hier. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er bildet ihnen allen das Herz. Ist das nicht schön? Jeder von uns hat ein Herz. Das hat der Herr gebildet. Jeder von uns hat ein geistliches Herz. Das ist der innere Mensch. So wie das Herz, das Körperliche, unsichtbar ist, so ist das Herz des Menschen geistlich gesehen unsichtbar Und nur unsere Hülle ist sichtbar. Das Innere, das Geistliche, die Person, die Persönlichkeit wird Herz genannt in der Bibel. Diese Persönlichkeit hat Gott geformt. Er hat es mir geformt. Er formt ihnen allen das Herz. Und wenn wir dann auf die Welt kommen, formt er unser Leben. Er bestimmte meine Eltern, er bestimmte meine Familie, er bestimmte meine Umgebung, er bestimmte das alles. Er lässt mich zu sich kommen, ich werde neu geboren, er formt mir weiter das Herz. Das ist wohltuend, das zu wissen. Er kennt einen jeden von uns, kennt unser Inneres. 1. Könige 8. So wollest du hören in den Himmel, betet Salomo, in der Stätte deiner Wohnung, und vergeben und tun und geben einem jeden nach allem seinem Wandel, wie du sein Herz kennst. Denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Niemand entweicht ihm, kein Gedanke entgeht ihm. Psalm 94, Vers 11. Der Herr kennt die Gedanken des Menschen, dass sie nichtig sind. Und oh, wie groß tun sich die Philosophen, die menschlichen Denker. In der Schule studiert man sie, aber sie sind so nichtig, oft so pervers. Ich habe ein wenig Philosophie studiert, aber es ist nichts. In der akademischen Welt gelebt, man merkt, wie nichtig das alles ist. Auch in der theologischen Welt. Du musst prüfen, alles, was du liest. Immer wieder mischt sich da menschliches Wesen. Willst du Gott kennenlernen, musst du sein Wort lesen und seine Welt studieren. Er tut sich kund in der Schöpfung, aber du brauchst biblische Augen dazu. Wir beginnen aber also wieder mit der Bibel. Psalm 139. Noch einmal, Herr, du hast mich erforscht und kennst mich. Du merkst meine Gedanken von ferne. Matthäus 9, Vers 4. Und als Jesus ihre Erwägungen sah, er wusste, er schaute genau ins Herz. Als ihre Erwägungen sah, sagte er, warum bedenkt ihr in euren Herzen Böses? Warum? Lukas 16, Gott kennt aber eure Herzen. Das weiß Jesus. Johannes 2, und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand über den Menschen Zeugnis ablege, denn er kannte, was im Herzen des im Menschen war. Johannes 21, 17. Petrus wurde betrübt, dass er das dritte Mal zu ihm sagte, Herr, Entschuldigung, hast du mich gern? Und sagte zu ihm, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich gern habe. Schön, wenn man diesen Trost hat, dass der Herr weiß, dass ich wirklich ihn meine. Das war nicht immer so bei Petrus. Die Apostelgeschichte 15, Vers 8. Und Gott, dies sagt jetzt wieder Petrus, der Herzenskenner, legte für sie Zeugnis ab und gab ihnen den Heiligen Geist. 1. Johannes 3. Weil, weil sollte unser Herz uns anschuldigen, wenn unser Herz uns anschuldigen, weil, sage ich, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Gott kennt auch unsere Bedürfnisse. Werdet ihnen also nicht gleich, sagt Jesus, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Und in Vers 32 von Kapitel 6, denn nach solchem allem trachten die, die von den Völkern sind. Die wohnen auf dieser Erde, wie es in in Offenbarung heißt. Kapitel 13, Kapitel 12 und dann Kapitel 13 wieder, einige Male. Menschen ohne Gott sind Menschen, die hier zu Hause sind. Sie wohnen in dieser Welt. Die, die Gott kennen, von denen wird gesagt, sie wohnen im Himmel, während sie im Fleisch in dieser Welt wohnen. Aber sie leben im Himmlischen. Kolosser Kapitel 3 ist der Unterschied. Menschen, die in dieser Welt wohnen, die trachten nach den Dingen dieser Welt. Und die fragen nach den Dingen dieser Welt, nach den Vergnügen dieser Welt. Nach solchem allem trachten die, die von den Völkern sind. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dieses alles bedürft. Wir brauchen uns keine Sorge zu machen. Gott kennt also, was ist. Aber er kennt auch die Zukunft, das, was noch nicht ist, das, was kommen wird. Die allgemeine Geschichte kennt er im Voraus. Jesaja 46. Gedenkt des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende ankünde, weil er es weiß, und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Und Daniel hat erkannt, nachdem er die Gebetserhörung erfuhr und Gott ihm den Traum seines Königs zeigte, offenbarte, aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse enthüllt. Und er tut dem König Nebukadnezar kund, was in der Folge der Zeiten sein wird. Und da zeigt er ihm Geschichte, Weltgeschichte bis zum Ende der Weltgeschichte. Dein Traum und die Gesichter deines Hauptes auf deinem Lager waren diese. Und dann kommt eine Skizzierung der Geschichte, zukünftige. Matthäus 24 prophezeit Jesus. Es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder bieten, sodass irregeführt werden, wenn möglich, auch die Erwählten. Siehe, ich habe es euch im Voraus gesagt, und das sollen die Jünger behalten. Er hatte es gesagt. Sie sollen also das Gedächtnis lebendig halten. Was man mit dem Messias tun werde, kannte Gott vom Voraus. In seiner Pfingstpredigt sagte Petrus in der Apostelgeschichte 2, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorauskenntnis dahingegeben worden war. Das hatte Gott lange vorher geplant. Aber Gott erfüllt auf diese Weise die gute Botschaft, die er durch den Mund aller seiner Propheten im Voraus kundmachte, dass der Gesalbte leiden sollte. Wir haben ja manche solche Stellen. Es gilt allerdings, wenn wir an das Zukunftswissen Gottes denken, zwischen Vorherwissen und Vorherbestimmen zu unterscheiden. Das Zweite, das Vorherbestimmen, liegt nicht notwendigerweise schon im Ersten, im Zuvorwissen. Gott weiß zum Beispiel, wer gerettet werden wird. Aber das heißt nicht, dass er bestimmt, die gehen verloren und die gehen gerettet. Diese Entscheidung fordert er vom Menschen selbst. Wir unterscheiden also zwischen Vorherwissen und Vorherbestimmen, obwohl Gott manches bestimmen kann, weil er es im Voraus weiß. Gott kennt auch das Mögliche, das, was sein kann, aber nicht immer sein wird. Wehe dir, Chorazin, sagt Jesus, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Krafttaten geschehen wären, die bei euch geschahen, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Warum es anders gekommen ist, wissen wir nicht, aber er weiß, sie hätten Buße getan. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht wurdest, Bis zum Bereich des Todes wirst du hinabgestoßen werden, denn wenn in Sodom die Krafttaten geschehen wären, die bei dir geschahen, es wäre geblieben bis zum heutigen Tage. Sie sagten, Lukas 22, wenn du der Gesalbte bist, sage es uns. Er sagte zu ihnen, wenn ich es euch sage, er weiß also, was sein könnte, werdet ihr mir keinesfalls glauben. Wenn ich aber auch frage, antwortet ihr mir keinesfalls, noch gebt ihr mich frei. Er ging den Weg ans Kreuz, freiwilligerweise. Gott hat allerlei Kenntnis, nicht nur Sachkenntnis, Personenkenntnis, Selbstkenntnis, er hat auch Weisheitskenntnis, seine besondere Art von Wissen. Weisheit besteht aus einem Wissen um ein gutes Ziel, dann um das Wissen um den besten Weg, das Ziel zu erreichen. Besteht es aus dem Willen, das Wissen in die Tat umzusetzen. Die biblische Weisheit schließt die Tat ein, nicht nur das Wissen als solches. Weisheit ist also ein Wertbegriff. Sie hat es mit Gutem zu tun. Höchste Weisheit ist das Wissen um das beste Ziel und den besten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Und sie tut, was sie weiß. Sie geht auf das erkannte Ziel zu. Die Weisheit Gottes ist somit gegründet in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Wenn es heißt, Gott allein ist weise, dann deshalb, weil nur Gott wirklich gut ist und weise handelt. Wenn David erklärt, er leitet mich auf rechter Straße, eine so einfache Stelle im Psalm 23, so steht die ganze Weisheit Gottes dahinter. Eine Weisheit, die es Paulus erlaubt zu behaupten, wir wissen aber, den Gottliebenden wirkt alles zusammen zum Guten. Damit das wahr sein kann, muss Gott alles in der Welt wissen. Er muss um alle Möglichkeiten wissen und er muss um die besten Mittel wissen. Er muss also alles fest in der Hand haben, nicht um alles, nur um alles wissen. Daniel, noch einmal, Daniel hob an und sagte, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Die Weisheit Gottes, das Wissen Gottes, will gepriesen werden. Das ist nicht nur ein akademischer Inhalt. Wir überlegen nicht nur über Gott, sondern das geht uns an. Er will dafür gelobt und gepriesen werden. Über seine Weisheit in der Schöpfung. Dort zeigt Gott, wie weise er ist. Psalm 104. Wie zahlreich sind deine Werke, Herr. In Weisheit hast du sie alle gemacht. Jemand bei uns in Kanada fragte, und die Krähen, ja, scheinen manchmal einfach eine Plage zu sein, aber Gott hat sie alle in seiner Weisheit gemacht. Ich denke manchmal, um uns zu prüfen. Ja. Die Weisheit Gottes zeigt sich im Umgang mit der Menschheit. Noch einmal Römer 11. Oh, die Tiefe des Reichtums, der Weisheit und auch der Kenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Urteile und unaufspürbar seine Wege. Meinen wir, dass Menno Simons das am Ende seines Lebens sagen konnte? Was die ganze Zeit seiner Zeit als Christ war er für Freiwild, sagt man ja, als Freiwild erklärt. Das heißt, jeder, der ihn traf, konnte ihn anzeigen oder töten. War immer auf der Flucht. Aber alle Wege Gottes sind Weisheit. Er meint es gut. Auf diese Weise konnte er ein Segen sein für Tausende. Gott ist einzig in seinem Wissen. Römer 16. Dem allein weisen Gott, dem in Ewigkeit die Herrlichkeit gebührt, sei durch Jesus Christus ein Amen. Ich denke, es ist Lange, der an dieser Stelle darauf aufmerksam macht, dass der letzte Satz im Römerbrief nicht vollkommen ist, bis wir zum Amen kommen. Das Amen darf nicht alleine stehen. Es gehört zum Satz. Dem allein weisen Gott sei Amen. Das heißt, ihm gebührt das, so ist es, so sei es. So hat man über ihn zu denken, nachdem er die Weisheit Gottes im Erlösungsplan so reichlich geschildert hat. Die Weisheit Gottes ist geoffenbart in unserem Herrn Jesus Christus. Oh, ich wünschte, ich hätte Zeit, dies auszuführen. Darüber habe ich in Hamm gesprochen. Übrigens, wenn man die CD haben will, sie sollte irgendwann mal zur Verfügung stehen. 1. Korinther 1, Vers 30. Aber aus ihm ist es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns Weisheit wurde von Gott. Kolosser 2, Vers 3. In dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis. In Jesus sind sie geborgen oder sind sie zu finden. Dass das nicht nur geistliche Angelegenheit ist, hat der französische Wissenschaftler Blaise Pascal erkannt. Ein katholischer Christ, der aber sehr evangelisch dachte, und seine Bewegung, die Janseniten, wurden dann auch entsprechend verfolgt. Aber er hat wirklich den Herrn Jesus erkannt als die Mitte von allem. War der Überzeugung, die Welt kann nicht erkannt werden, wenn man nicht Jesus Christus in der Mitte sieht. Das war das Große in seinem Denken. Ein ungeheures Genie. Wunderbar, dass Gott durch ihn so verherrlichen konnte. Jesus Christus ist nicht nur die Mitte in unserer Beziehung zu Gott, die Weisheit Gottes verkörpert, sondern er ist die Mitte seiner Schöpfung. Er ist die Weisheit der ganzen Schöpfung zusammengeballt. Sie ist geoffenbart, aber auch in der Heilsgemeinde. Jesus kommt in die Seinen und offenbart sich selbst als die Weisheit Gottes und die Gemeinde wird zur Offenbarung der Weisheit Gottes. Epheser 3. Mir, geringer als der geringste von allen Heiligen, wurde diese Gnade gegeben, unter denen, die von den Völkern sind, die gute Botschaft von dem unausforschlichen Reichtum Christi zu sagen und alle darüber zu erleuchten, was die Gemeinschaft des Geheimnisses sei, das von Ewigkeit her in Gott verborgen gewesen ist, der alles durch Jesus Christus schuf. Merken wir, der Gott der Geisteswelt ist der Gott der physikalischen Welt. Die Offenbarung macht es sich zur Aufgabe, uns klarzumachen, dass der Hirte der Gemeinde der Herr der Welt ist. Es ist ein Gott. Wir leben nicht in einer fremden Welt. Unser Herr kennt unsere Umgebung. Er kennt unsere Welt. Er hat sie geschaffen. Damit nun den Erstrangigen und Autoritäten in den himmlischen Bereichen durch die Gemeinde die sehr mannigfaltige Weisheit Gottes kund würde. Der Himmel will von der Erde lernen, von uns auf Erden. Nach dem Vorsatz der Ewigkeit, den er verwirklichte in Christus Jesus. Wenn Gottes Heilsplan in der Heiligung der Gemeinde und in der Tat der Gemeinde zu Schau getragen wird, dann erfährt der Himmel etwas mehr über Gott. Aber jetzt passen wir auf, wie sich das ganz praktisch auswirkt in unserem Leben. Das wurde mir heute wichtig. Der nächste Vers, 11 und 12, die gehören dazu, zu diesem Text ab Vers 8. Nach dem Vorsatz der Ewigkeit, den er verwirklichte in Christus Jesus, unserem Herrn, in welchem wir die Freimütigkeit und den Zutritt in Zuversicht haben durch den Glauben an ihn. Das Kämmerlein ist der Kern, die Zentrale, die Zelle der Tätigkeit der Gemeinde. Dort begegnet jedes Herz seinem Herrn. Dort entfaltet sich die Tätigkeit des Heiligen Geistes in ihm. Und von dort her strahlt sich wieder hinaus die große Weisheit, die sich hineingewirkt hat in sein Leben, als er das Evangelium hörte. Lernen wir das, persönlich mit unserem Gott zu leben. Und dann kann in der ganzen Gemeinde die Weisheit Gottes sich auswirken. Und wir als Gemeinde sind ein Licht in dieser Welt, in der es doch so dunkel ist, wegen, sagt Paulus, der Unwissenheit. Ja. Wir wollen zusammen beten. Ich darf zum Schluss mit uns beten, ihr dürft aufstehen. O Herr, wir danken dir, dass du uns in einigen Worten mitteilst, wer und wie du bist. Herr, gib uns aufmerksame Ohren, offene Augen, dir zugewandte Herzen. O Herr, lass unser Herz dir ganz hingegeben sein, damit du dein eigenes Wesen in uns zur Entfaltung bringen kannst und dass wiederum die Welt dich in uns und durch uns erkennen darf. Schenke das, Herr, in vermehrtem Maße. Lass unsere Gedanken, die wir in diesen Tagen bedenken, dazu führen. Amen.